Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Das Jüdische Museum in Berlin von Daniel Liebeskind ist ein aufsehenerregender Bau, ein sprechender Bau, der jeden mitnimmt, der ihn betreten hat. Zum ersten Mal wurde hier der Zivilisationsbruch des Holocaust in die Formensprache eines Gebäudes übersetzt. Eine Ausstellung erinnert an die Entstehung vor 25 Jahren. Außerdem der Fotograf und Sammler F.C. Gundlach in einer großen Retrospektive in Hamburg. Und ein neues Theaterstück im Stile von Molière, das eine KI geschrieben hat, hatte in der Oper von Versailles Premiere. Zuerst aber zum Film. Es ist eine Situation, die zigtausende von Müttern in gescheiterten oder gewalttätigen Beziehungen schon erlebt haben. Vor Gericht soll es ausschließlich um das Kindeswohl gehen. Doch dann dreht sich die Geschichte, wie hier im belgischen Film »Wir glauben euch«.
Penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons plutôt que de croire en ce que nous avons vécu.
Eine fassungslose Mutter merkt, dass dem, was sie und ihre Kinder erlebt haben, eben nicht geglaubt wird. Was zunächst wie eine Sorgerechtsverhandlung aussieht, ist in Wirklichkeit aber mehr. Denn der Gerichtssaal im Kino ist ja oft der Ort, an dem eine Gesellschaft sich selbst befragt. Was ist die Wahrheit? Wer hat Schuld? »Wir glauben euch« ist der Debütfilm von Arnaud Dufay und Charlotte de Villiers und wurde auf der Berlinale für seine emotionale Tiefe sehr gelobt und ausgezeichnet. Frage an unseren Filmkritiker Patrick Wilinski: Was ist das für eine Familie, die hier im Zentrum steht?
Ja, das ist eine Familie, die schon zerbrochen ist, aber vor Gericht noch einmal als Familie verhandelt wird. Im Zentrum ist Alice, wir haben sie gerade gehört, 40 Jahre alt, die Mutter, die mit ihrer Teenager-Tochter und ihrem 10-jährigen Sohn in dieses Gerichtsgebäude kommt, ganz zu Beginn des Films. Und man spürt sofort, das ist kein normaler Termin, keine nüchterne Angelegenheit, denn vor allem der kleine Sohn, der ist im Zustand aus Panik und Wut, völliger Überforderung, rennt ständig weg. Und wir merken, allein die Vorstellung, den Vater wiederzusehen in diesem Gerichtssaal bringt alle an die Grenze. Dann werden die Kinder jenseits der Eltern verhört von der Richterin und dann beginnt quasi ein 50-minütiger, in Echtzeit gedrehter Verhandlungstag vor Gericht, wo wir diese Familiengeschichte Stück für Stück freigelegt bekommen. Die Trennung, die Verletzungen und dann wird plötzlich bekannt, dass gegen den Vater wohl noch ein Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs gegenüber dem Sohn läuft und dann bricht diese ganze Familie vor unseren Augen auseinander. Also der Film verhandelt hier Familie nicht als privaten Schutzraum, sondern genau das Gegenteil. Die Familie wird von außen gelesen, geprüft und neu bewertet. Es ist kein kühler Prozess, den wir hier sehen, eher eine Art Pulverfass. Mit jeder Frage könnte alles ständig kippen.
Nun klingt der Titel »Wir glauben euch« ja so, als ob man schon weiß, wie es ausgeht. Nimmt das diesem Drama die Ambivalenz oder geht es eigentlich um eine ganz andere Ebene?
Ja, es geht schon um etwas anderes. Also es geht gar nicht darum, dass wir rätseln, wer sagt die Wahrheit, ist der Vater schuldig oder nicht. Der Titel macht das schon recht klar. Wir glauben euch und das euch bezieht sich auf die Kinder in erster Linie. Aber genau in dieser moralischen Festgelegtheit, da liegt auch die eigentliche Kunst des Films. Denn ihn interessiert auch nicht so eine billige Spannung, was man ja immer so kennt über die Unschuldsvermutung, sondern es geht um eine gewisse Art von Gewalt, die vor allem die Mutter hier erfährt. Die Gewalt, die nach einer Trennung weitergehen kann, diese institutionelle Kälte, die sie da erlebt, die Mechanismen, die Opfer vor allem nochmal in die Defensive treibt. Und da sind die Kinder wieder im Zentrum des Films, denn obwohl sie dann kaum anwesend sind beim Prozess, ihre Stimmen existieren, aber eben nur vermittelt, als Protokoll, als Erinnerung, als Gegenstand von so Auslegungen der Anwälte. Und das ist vielleicht der bitterste Punkt des Films, diese Feststellung, Kinder dürfen zwar sprechen, aber sobald sie gesprochen haben, werden ihre Aussagen von Erwachsenen geprüft und wieder angezweifelt. Und wir merken, wie dieser bürokratische Akt den Kindern wieder erneut Gewalt antut.
Der Film ist ja auch formal was ganz Besonderes. Er spielt ganz in diesem Gericht und er wurde an einem Stück gedreht. Wie ist denn dieser beschränkte Raum in Szene gesetzt?
Ja, dieser Film besteht fast nur aus Weiß und Schwarz. Also die Räume des Gerichts sind sehr weiß, die Stühle, der Tisch der Richterin, überall auch diese bodentiefen Fenster des Gerichtssaals, die suggerieren Transparenz. Das ist hier ein Ort, an dem alles sichtbar werden müsste. Und dagegen sind diese schwarzen Roben der Anwälte, der Vater ist auch sehr dunkel gekleidet. Diese Figuren, die sitzen da wie so Schatten in einem Raum. Wir sehen Wahrheit, Kälte, Recht und Unrecht spiegeln sich allein schon in der Farbwahl. Und so arbeitet der Film sehr clever auch auf der Tonspur während dieser dieser Verhörsequenz, da zieht sich langsam ein Ticken hoch, während die Mutter immer weiter unter Stress gerät. Also diese Konzentration, dieses Zuhören müssen, das übersetzen diese beiden Filmemacher wunderbar in eine audiovisuelle, ja in einen visuellen Teppich, der nicht plump ist, nie melodramatisch, aber dennoch das ganze Drama sichtbar macht.
Ganz kurz zum Schluss, Mütter, die wie Alice ihre Kinder schützen wollen, geraten ja vor Gericht häufig selbst unter Druck. Gibt es da eine ganz aktuelle Botschaft?
Ja, diese Alice, sie will ja nicht heroisch sein, sie will auch nicht kämpfen müssen, sie wird aber dazu gezwungen. Und kaum macht sie das, kaum ist sie Schutzschild und Angeklagte, wird ihr das wieder irgendwie als Versagen vorgelegt. Und der Film zeigt ganz genau, welche Last das vor allem auf Frauen und auf Mütter legt. Und diese Zumutung, die arbeitet der Film wirklich intelligent heraus und findet dafür eine Form, die leise ist, aber sehr lange nachhalt.
Herzlichen Dank, Patrick Wilinski. Er sah für uns Wir glauben euch, den preisgekrönten Debütfilm von Charlotte de Villiers und Arnaud Dufay, ab heute im Kino.
Natürlich können es die Menschen nennen, wie sie wollen, ob sie es Skulptur oder Architektur nennen. Auf jeden Fall ist es Architektur. Es ist ein Gebäude.
Daniel Liebeskind über das Jüdische Museum in Berlin. Es ist ein Gebäude, aber es ist auch ein gezacktes Monument der Risse und der Brüche. Vor 25 Jahren wurde darin die erste Dauerausstellung eröffnet. Jetzt blickt eine neue Ausstellung zurück auf diesen Bau. Between the Lines, zwischen den Zeilen, lautet der Titel. Und genau so hatte der Mailänder Architekt damals seinen Entwurf auch genannt. Das Museum sollte die ganze deutsch-jüdische Geschichte enthalten. Liebeskind aber thematisierte mutig die Leerstellen dieser Geschichte im Bau, der längst ikonisch geworden ist. Mit der Kuratorin Miriam Goldmann habe ich heute Nachmittag gesprochen und sie gefragt, was für sie das Wichtigste, das Bedeutsame an diesem Bau ist.
Das Sprechende an diesem Haus ist die Besonderheit von Liebeskinds Architektur, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet, der uns zwingt, uns mit der Geschichte zu beschäftigen und der Geschichte ihren Platz gibt. In diesem Fall ist es der Moment des Holocaust, der in das Gebäude eingeschrieben ist, aber zugleich immer mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigt ist. Und dass das beides Eingang in diesem Haus gefunden hat, das ist das Besondere an diesem Gebäude.
Wie ist denn diese Zickzackform entstanden? Was bezeichnet sie?
Liebeskind ist ja ein Architekturtheoretiker und er hat sich nicht nur mit dem Holocaust beschäftigt, sondern vor allen Dingen auch mit der geistigen Entität Berlins, mit den Protagonisten, ob sie nun jüdisch waren oder nicht, die den Intellekt der Stadt ausgemacht haben über die Jahrhunderte, auf jeden Fall das 19. und 20. Jahrhundert. Und er hat die Orte tatsächlich ausgemacht, an denen die verschiedensten Personen temporär oder lange in Berlin gelebt haben und daraus eine irrationale Matrix entwickelt, so hat er das genannt. Und aus dieser irrationalen Matrix ist der Grundriss entstanden, der eben im Zickzack verläuft, weil er wollte was ganz anderes schaffen.
Das Gebäude sollte tatsächlich auch emotional sein und wirken, zum Beispiel mit schrägen Böden, die einem ja tatsächlich so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen, zum Teil auch mit diesen speziellen Voids.
Ja, die Voids sind seine Formensprache für das Abwesende, für das, was nicht mehr in Berlin und in Deutschland auch ist. Und er hat diesen Leerraum geschaffen, an dem man auf jeder Etage dran vorbeigehen muss, wenn man durch die Ausstellungsräume geht, auch in den Büros. Es geht vom Untergeschoss bis unter das Dach, hat also einen Platz für die Leere geschaffen. Und das ist was Besonderes und das also zwingt uns alle immer wieder, das, was wir tun, zu unterbrechen und eben uns drumherum zu bewegen.
Und es ist doch eine wirklich ganz eigene Erfahrung auch für die Besucherinnen und Besucher. Was hören Sie von denen?
Wir wissen, dass jeder vierte Besucher wegen der Architektur auch kommt. Der Bau wird akzeptiert und er funktioniert mit dem, was er versucht. Er hat eine Faszination und in diesem Durchlaufen dieser Flächen, es ist ja auch als eine Art Einbahnstraße gedacht gewesen, erleben die Besucher diese Irritation im Untergeschoss, die sie erwähnt haben, mit diesen schrägen Fußböden. Für manche ist das zu stark, also es gibt auch Personen, die sich da manipuliert fühlen, auch im Garten des Exils, aber er hat eben erstmalig das so stark in einen Bau einsetzen können. Und das bewegt die meisten Menschen.
Wir müssen dazu sagen, dass Daniel Liebeskind als Kind von Holocaust-Überlebenden 1946 in Polen geboren wurde. Wenn Sie, Frau Goldmann, zurückblicken auf diese ja doch sehr gelungene Geschichte eines Bauwerks, das zudem noch den internationalen Ruhm von Liebeskind begründet hat. Also das war auch tatsächlich der erste Entwurf von ihm, der in Realität gebaut wurde. Welche Rolle haben dieser Entwurf und das Gebäude selbst für die deutsche Erinnerungskultur seither gespielt?
Es hat der Erinnerungskultur in gewisser Weise eine Form und einen Halt gegeben. Der Entwurf war für das Berlin-Museum, ein stadthistorisches Museum. Und indem er über die Voids den Holocaust so stark in das Haus implementiert hat, hat er ein stadthistorisches Museum gezwungen, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Für ein jüdisches Museum wäre diese Notwendigkeit nicht so dringlich gewesen, weil in dem jüdischen Kontext der Holocaust immer präsent ist. In Berlin entstand ja schon viel, auch an Gedenkstätten, über die Topographie des Terrors wurde gesprochen. Da passierte schon ganz viel, aber er hat es sozusagen verstärkt und damit eine gewisse Kontinuität in diesen Diskurs hineingebracht, weil ja das Gebäude dann stand. Also der Fokus ist nicht rückwärts gewandt, aber er holt die Vergangenheit in die Gegenwart und macht sie zum Teil der Gegenwart. Und er ist immer jemand, der einen Hoffnungsaspekt hat. Ohne Hoffnung, sagt er, könnte man auch gar nicht bauen. Also das gehört für ihn ganz stark zusammen.
Miriam Goldmann war das über Daniel Liebeskinds Entwurf fürs Jüdische Museum in Berlin. Die Ausstellung feiert dessen 25-jähriges Bestehen. Franz Christian Gundlach, besser bekannt unter seinem Namenskürzel FC Gundlach, war ein bedeutender Fotograf, aber er war auch Sammler, Galerist und Stifter von Kultureinrichtungen. Er hat die Modefotografie innovativ verändert, er hat Ausstellungen zur Fotografie organisiert, er war ein genialer Netzwerker und ein großer Anstifter für das Haus für Fotografie in den Deichtorhallen in Hamburg etwa, dessen Gründungsdirektor er wurde. Das wird derzeit umfassend renoviert und so ist die große Jubiläumsschau zu Gundlachs 100. Geburtstag jetzt einige Meter entfernt im Bucerius Kunstforum zu sehen. Carsten Probst hat sie gesehen und erzählt, auf welche verschiedenen Arten und Weisen FC Gundlach die Wahrnehmung der Fotografie als künstlerisches Medium in Deutschland im 20. Jahrhundert geprägt hat.
Die Bezeichnung Modefotografie umschreibt das Werk von FC Gundlach nur höchst unzureichend. Zwar hat der 1926 geborene Sohn einer Gastwirtsfamilie im hessischen Heinebach seit den 1950er Jahren regelmäßig und auch sehr erfolgreich zahlreiche Bildstrecken für Modemagazine wie Film und Frau, Brigitte, Petra oder Twen fotografiert, aber die Ausstellung zeigt von Beginn an, wie durchlässig sein Werk für andere Einflüsse und Perspektiven war. Früh setzt Gundlach die Modefotografie on location, also an sorgsam gewählten Orten, meist in der Stadt mit Bezug zu markanten Umgebungen um und oft auch mitten im Alltagsgeschehen.
Gleichzeitig aber war er ab den 1950er Jahren auch jemand, der parallel zu seiner eigenen Arbeit als Modefotograf die Fotokultur, die Fotografie als ein kulturelles Gut, stark vorangetrieben hat durch die weiterführenden Tätigkeiten, die gestärkt hat, dass sie als eine Form des gesellschaftlichen Ausdrucks, als ein Medium der Gesellschaft wahrgenommen wurde.
Sagt die Co-Kuratorin der Ausstellung Sophie Charlotte Opitz. Gundlach fotografiert in Paris, Berlin oder New York, an den klassischen Orten der Modefotografie im 20. Jahrhundert also, von denen er auch selbst fasziniert war. Zunächst wirken seine Inszenierungen der Modelle noch skulptural, ausgerichtet nach klassischen Formen des Bildaufbaus. Überall bezieht er Straßenszenen vor der eindrucksvollen Architektur ein, wie die New Yorker Skyline, die Pariser Boulevards oder das Brandenburger Tor in Berlin. Die Körper seiner Modelle wirken immer zugleich eingepasst und emanzipiert innerhalb dieses historisch aufgeladenen und zugleich alltäglichen Rahmens. Zunehmend aber kommen Einflüsse der Street Photography aus den USA hinzu, mit bewegter Kamera, Straßen- und Zufallsszenen, auch Einflüssen des Films oder der Pop Art. Ikonisch sind seine Porträts wie das von Uschi Obermeier inmitten von Werbefiguren für das Limonadenlabel Sinalco in den 1970er Jahren oder ein Jahrzehnt früher das fast sakrale Schwarz-Weiß-Porträt von Romy Schneider mit einem Kreuz, das sie an einer Halskette trägt. Aber die Ausstellung gibt sich nicht zufrieden mit der Feier des Wiedererkennbaren. Sie betont etwas anderes, eine unerhörte Dynamik, die immer neue Facetten und Verbindungen in diesem Werk erzeugt. Erstmals wird sie in dieser dicht komprimierten Zusammenschau so beeindruckend erfahrbar, Co-Kuratorin Sophie Charlotte Opitz.
Er ist eine Person mit Brüchen, dahingehend, dass er einerseits ganz klar Kind seiner Zeit war. Man sieht den fotografischen Diskurs ganz klar in seinen Arbeiten und gleichzeitig aber hat er selber unglaublich progressive Bilder selber hergestellt, progressive Bilder gesammelt. Und das ist genau das Spannende, was auch zeigt, dass Fotogeschichte etwas ist, was nicht linear abläuft.
An den verschiedenen Stationen seiner Karriere begegnet F.C. Gundlach Kolleginnen und Kollegen, deren Werk ihn beeindrucken und beeinflussen und die in Deutschland kaum oder gar nicht bekannt sind. Er beginnt, ihre Arbeiten zu sammeln und Gelegenheiten zu suchen, sie in Deutschland bekannter zu machen. Die Hamburger Ausstellung zeigt deswegen auch zahlreiche Bilder von KünstlerInnen, die Gundlach als Galerist, als Ausstellungsmacher oder Ratgeber unterstützt hat. Von queeren Fotografen wie Mark Morrisroe oder Nan Goldin oder Cindy Sherman bis hin zu Wolfgang Tillmans, aber auch Malern wie Werner Büttner oder Martin Kippenberger. Besonders bedeutsam ist Gundlachs Beziehung zu dem rumänisch-jüdischen Mode- und Reportagefotografen Martin Munkacs, der früh für ihn zu einem Vorbild wurde. Er hatte 1934 aus Berlin in die USA emigrieren müssen. Gundlach begann, die Originalabzüge von Munkacs zu sammeln und präsentierte sein Werk 2005 schließlich in Hamburg zum ersten Mal in einer großen Überblicksschau in Deutschland überhaupt. So entwickelt sich aus Gundlachs Werk geradezu folgerichtig seine Rolle eines umtriebigen Vermittlers von Fotografie, eines weltläufigen Türöffners für das Verständnis von Fotografie, dessen epochale Wirkung in Deutschland sich überall in dieser Ausstellung zeigt.
Carsten Probst über die Jubiläumsschau zu F.C. Gundlachs Werk in Hamburg. Im Sommer wäre er 100 Jahre alt geworden. KI und Kunst, das ist vorsichtig ausgedrückt ein ambivalentes Verhältnis. Für ein neues Theaterstück, das der berühmte französische Dramatiker und Theaterimpresario Molière im 17. Jahrhundert geschrieben haben hätte können, haben sich vor 2 Jahren allerdings die besten Molière-KennerInnen Frankreichs mit dem Kunst-KI-Lab Obvious zusammengetan. Das Stück mit dem Titel »Der Astrologe und die falschen Vorhersagen« hatte jetzt in der Opera Royale im Schloss von Versailles Premiere. Julia Borutta hat die Macher getroffen und die Premiere und alles andere für uns verfolgt.
Dieser KI-Molière hat die Lacher auf seiner Seite. Das Publikum, von zunächst noch schüchterner Heiterkeit, gibt sich gegen Ende des Theaterabends regelrechten Lachsalven hin. Zu komisch und eben typisch Molière, wie da der falsche Astrologe Pseudo-Ramus entlarvt wird. Überlistet von der Schleue der Dienerin und dem Wagemut des aufrichtig Verliebten. Der überdrehte Schlussdialog, ein wahnwitziger Schlagabtausch in falschem Latein, genial. Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Projekt ist an der Pariser Universität Sorbonne entstanden.
C'est vraiment deux mondes dans la science, mais qui sont pas censés se rencontrer dans la science.
2 wissenschaftliche Welten, die sich normalerweise nicht begegnen würden, so beschreibt Gauthier Vernier die Ausgangslage des Experiments. Vernier ist Teil des KI-Forschertrios Obvious, das mit künstlicher Intelligenz Kunst macht. Der Vizepräsident der Uni brachte sein Team in Kontakt mit den Literaturwissenschaftlern der Theatertruppe Molière Sorbonne, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Molières Stücke möglichst originalgetreu, ganz im Stil des 17. Jahrhunderts aufzuführen. KI-Forscher Vernier erklärt im Interview mit dem ARD-Studio Paris:
Wir haben die Maschine zunächst mal mit den Texten von Molière gefüttert und mit Texten, aus denen er sich hätte inspirieren lassen können, also beispielsweise antiken Büchern über Astrologie.
Und nach ein paar Zwischenschritten lautete der erste Prompt:
Schreib mir das Resümee eines Theaterstücks über das Thema Astrologie im Stil Molières im 17. Jahrhundert.
Michael Bouffard, der Chef der Molière-Theatertruppe an der Sorbonne, erinnert sich, dass die ersten Versuche kläglich ausfielen.
Die Maschine hat uns ein Theaterstück auf 4 DIN A4-Seiten präsentiert. Das erste Ergebnis war schlecht. Aber gut, wir sind Forscher und versuchen es so lange, bis es klappt.
2 Jahre haben die Wissenschaftler an diesem Projekt gearbeitet. Für die Schauspieler und Schauspielerinnen war es nicht immer leicht, sich darauf einzulassen. Bei einer der ersten Leseproben erzählt Schauspieler Jean-Louis Lamblin:
Ich habe eine Art Distanz zum Text verspürt, die ich noch nie bei Texten verspürt habe, die von Menschen verfasst worden sind.
Außer der Regie war alles von den Algorithmen vorgegeben. Nicht nur der Text, auch das Bühnenbild, die Kostüme, die Musik, umgesetzt aber von Menschen, die allesamt Meister und Meisterinnen ihres Faches sind. KI-Forscher Gauthier Vernier klingt fast wie ein Philosoph, als er zur Begrüßung des Premierenpublikums in der Königlichen Oper von Versailles sagt:
La science-fiction a fait un travail nécessaire pour que nous connaissions les dangers de l'IA.
Science-Fiction hat uns die Gefahren von KI vor Augen geführt. Aber nun, da Science-Fiction einfach Science, also Wissenschaft wird, ist es an uns, den Künstlern, daran mitzuwirken, ein positives Bild der Zukunft zu entwerfen.
Molière Ex Machina ist ein außergewöhnliches Experiment. Eines, das ohne das Geld der Mäzene, die auch und vor allem aus der US-Tech-Branche kommen, nicht möglich gewesen wäre. Einige dieser Mäzene sitzen bei der Premiere im Saal, genauso wie die französische Kulturministerin und der Chef des größten französischen KI-Unternehmens Mistral AI. Sie alle lachen erleichtert auf, als am Ende der falsche Astrologe Pseudoramus entlarvt wird. Es wäre ja auch zu dumm, wenn sich die Menschheit von halluzinierten Aussagen und fantasierten Zusammenhängen manipulieren ließe.
Julia Borutta war bei der Premiere des ersten Theaterstücks nach Molière, das eine KI verfasst hat, in Paris. Urheberrechte von Komponisten, Musikverlagen oder Songwritern werden von der GEMA vertreten. Eine Reform ihres Fördermodells wurde jetzt zugestimmt. Die Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, so ist das. Wird ein Musikstück nämlich öffentlich genutzt oder gespielt, erhalten Komponisten, Texter eine Vergütung. Das besorgt die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte. Das aktuelle Verteilungssystem, das zwischen ernster, E, und unterhaltender, U-Musik-Unterschied, wird nach Kritik nun reformiert. U-Musikschaffende sollen mehr Geld erhalten und E-Musiker, die bislang besser davon kamen, weniger. Die Neuausrichtung war fällig, sagte Gitarrist Christopher Annen vom Verband Pro Musik heute in unserer Sendung Corso.
Insgesamt ist der Fördertopf 50 Millionen groß, davon ein Drittel. Um diese 15 Millionen Euro ging es. Die gingen bisher in der Förderung einfach an die Komponistinnen und Komponisten aus dem E-Bereich. Das war nicht mehr länger haltbar. Darum ging es in dieser Reform. Das heißt, diese 15 Millionen können jetzt anders verteilt werden, genreoffen an auch Jazz, Filmmusik, Pop, Rock, Hip-Hop, was es so gibt an Musik.
Die GEMA wird reformiert. Der Bund investiert in die Zukunft national bedeutsamer Kultureinrichtungen in ganz Deutschland. 27 Millionen Euro fließen für die Sanierung und Modernisierung von über 20 Kultureinrichtungen. Darunter beispielsweise die Stiftung Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, dort auch das Deutsche Hygienemuseum. Kunstsammlungen Chemnitz profitieren, das Mendelssohn-Bartholdy-Stiftungshaus in Leipzig, die Frankischen Stiftungen in Halle, die Wartburg-Stiftung in Eisenach oder auch das Romantikerhaus in Jena. Das teilte der Beauftragte für Kultur und Medien beim Bundeskanzler heute mit. Im Alter von 70 Jahren ist der Hamburger Ethnologe Thomas Hauschild gestorben, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Er promovierte 1979 über den bösen Blick, kuratierte Ausstellungen über Hexen. Über Macht, Magie, Religion und Politik habilitierte er sich. Professuren in Tübingen und Halle hatte er inne. Sein Sachbuch über die Geschichte des Weihnachtsmanns erreichte 2012 ein großes Publikum. Sein letztes Werk über Besessenheitskulte, Neurobiologie von Halluzinationen und Videogames, das wird erst posthum erscheinen.
Am Kern jeder Weltreligion liegt letztlich Kommunikation. Kann man sagen, das ist eine banale These, weil man dann zum Beispiel als Materialist sagen kann, ja, Mohammed war dann eben Epileptiker, Luther Trinker und katholische Priester sind Trickbetrüger oder Psychotechniker. In der Neurobiologie und Bewusstseinsforschung wird heute sehr viel detaillierter an genau diesem Punkt der Kommunikation mit etwas, was nicht anwesend ist, geforscht. Und da hat man herausbekommen, dass alle Menschen potenziell diese Fähigkeit haben, so zu kommunizieren und dass eben auf diese Art Geisterwelten in unsere Welt hineinragen.
Das war Thomas Hauschild. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Und am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Karin Fischer.